Dramatische Ereignisse in Ägypten, doch Diktatoren gibt es auch anderswo. Ganz am nördlichen Rand von Afrika zum Beispiel, da herrscht auch ein Autokrat, bei dem man sich fragt, wann er endlich abdanken muss. Aber sowohl der Westen als auch die eigene Bevölkerung lassen ihn seit Jahren gewähren.
Ein Zustand der Gesetzlosigkeit und Korruption bis in höchste Regierungsebenen. Ein Volk, das in den Slums der Städte verwahrlost. Medien, die mundtot gemacht werden. Ein Regime, das notfalls auch vor roher Gewalt nicht zurückschreckt. Zustände, wie es sie nur in einem autoritären Staat geben kann. In einem Land, in dem das Volk keine demokratischen Mittel findet, selbst herrliche Autokraten abzuwählen. Ein Land, das die gemeinsamen Grundwerte freiheitlich geprägter Staaten mit Füßen tritt. Ein Land wie Italien.
Komport Nummer 252, guten Plack. Hallo und herzlich willkommen zum 252. Komport, den ich am heutigen, inzwischen ziemlich sonnigen Freitag, dem 25. Februar 2011 aufgenommen habe.
It is 12:29.
Yep. Der guten Plack ist im Gegensatz zum Diktalien, was ich im Intro verstaut habe, nebenbei aus der Quersendung vom 3. Februar, ist der guten Plack tatsächlich Thema im Podcast, nämlich in Teil 1. Neben Ägypten und Bahrain und mehr. Was außerdem auch noch ganz spannend diese Woche ist, also die übliche Dreiteilung habe ich natürlich wieder eingehalten. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech-Space, Ausrufezeichen. Mafia taucht dafür dann allerdings da nicht auf. Was nämlich noch ganz spannend ist, diese Woche ist ein gewisser Shuttle-Start, der so quasi auf den allerletzten Drücker gelaufen ist. Den erzähle ich euch aber in Teil 3. Und was ihr euch jetzt einfach anhören könnt, wenn ihr hier nicht jetzt aufhört zu hören, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der immer noch Glockengeläut zu hören ist. Mit Zensurmeldungen, 4 Stück, Libyen taucht namentlich auf und wird in Ruhe gewürdigt. Dann gibt es unsere dumme Regierung, die auch namentlich auftaucht. 2 Meldungen rund um die Commerzbank. Wir hatten hier Wahl in Hamburg, taucht natürlich auf. Die Harz-Geschichte ging noch mal ein bisschen weiter. Und mehr. Das klingt wie ein Motorflugzeug. 0 Grad, sunnige, chillige Greetings. Die 0 Grad fühlen sich wie minus 6 oder minus 7 an und der Wind macht irgendwas zwischen 28 und 35 km/h aus dem Southeast. Und mit so richtig dolle Sunny finde ich das nicht. Und es ist ein bisschen unwarm. Chili halt. So, da bin ich wieder. Mit Neuem von der Zensur. Weil die christlich zensierenden Vollidioten jetzt nämlich ganz offiziell so tun, als würden sie intern ringen. Da hatte der Heise-Ticker die Meldung, dass der CDU-CSU-Bundestagsfraktion fällt es nach wie vor schwer, sich auf eine Linie bei der Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet zu einigen. So befürwortet Fraktionsvize Günter Krings, CDU, weiter die Blockade von Webseiten mit Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs, während nach dem CSU-Netzrat jüngst auch der CDU-Abgeordnete Peter Tauber eine Lanze fürs Löschen solcher Angebote brach. Im Nachklang einer Tagung des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion mit der konservativen französischen Regierungspartei UMP in Paris Anfang der Woche erklärte Krings, man sei sich mit den Kollegen einig, dass dort, wo das Löschen von kinderpornografischen Seiten im Internet keinen Erfolg hat, hilfsweise auch das Sperren entsprechender Inhalte möglich sein müsse. Ja, wo ist es denn nicht möglich, etwas zu löschen, ha? Zeig doch mal. Da gibt's, also meines Wissens gibt es bei einer Untersuchung, wo man sich mal in Ruhe mit den Zahlen auseinandergesetzt hat, gab es genau 2 Seiten, wo das nicht ging. Und ob man bei den 2 Seiten glatt eine Zensurinfrastruktur rechtfertigen kann, na, also mit irgendwie minimaler Anzahl, das wage ich mal zu bezweifeln. 10:40 Uhr. Ja. Und Krings, da war doch was. Au, richtig. Krings gehört mit zu den Dummpfeifen, die dem guten Plack beihüpfen. Also Krings hat sich in Dunstkreisen Urheberrechte in Zukunft zurückzuhalten. Ja, aber mit dieser schönen Zensurinfrastruktur hätte man ja das ganze Gottenplack-Wiki ausräumen können. Das hätte halt niemand mehr erreichen können. Ja, schade aber auch, dass die schöne Zensurinfrastruktur noch nicht da ist. Ja, und dann fühlt er sich auch noch bestätigt durch eine Empfehlung des Innenausschusses des EU-Parlaments, wonach Mitgliedstaaten zunächst das Löschen vorschreiben müssten, dann aber auch wieder zensieren dürfen. Zensilia, ja. Na, oder anders ausgedrückt, die tun so, als würden sie irgendwie sich um Kinder kümmern wollen, kümmern sich aber genau gar nicht um irgendwen, außer ihre eigene dumme Scheiße. Na, also, das Übliche. Na, und den Netzrat-Kack, den nehme ich immer noch nicht ernst. Den CSU-Blubber. Dorothee, bis hin zu Urheberrechtsverletzungen. Bär. Na, aber hey. So, habe ich letzten Freitag hier reingeklebt. Nur gerade keinen Bock, komplett vorzutragen. Dann gibt es übrigens auch Hinweise darauf, dass auch in Bahrain versucht wird, die Protestbewegung durch Internetzensur zu behindern. Liegt zumindest eine Analyse des Datenverkehrs durch die Firma Arbor Networks nahe. Die Grafik zeigt anschaulich, dass seit Anfang der Woche rund 20% des sonst üblichen Verkehrs ausgeblieben sind. Craig Leibowitz, der Chief Scientist von Arbor Networks, schreibt auf seiner Homepage, dass die Rohdaten dazu von 100 Internetprovidern stammen würden. Oder anders ausgedrückt, es steht zu vermuten, dass in Bahrain, einem von mehreren Ländern in der arabischen Welt, wo gerade auch lustig Revolution stattfindet, die Regierung genau das tut, was von Regierungen zu erwarten ist. Eine Zensurinfrastruktur, wenn sie erstmal da ist, zu missbrauchen. Ja, also, wofür brauchen wir die Zensur doch hier gleich? Was, Kinderporno? Ja, aber wenn da erstmal die bösen, wie auch immer die sich dann nennen, kommen, dann muss man die aber auch wegzensieren. Na? Ja, das blaue Himmel mit ein paar Wölkchen. Na, also eine Demokratie sollte eine Zensur nicht nötig haben. Aber auf die Idee kommt ja keiner. So, dann ist am Dienstagabend die Verfassungsbeschwerde von AK-Zensur eingeworfen worden beim Bundesverfassungsgericht per Fax. Irgendwas zweistellige Anzahl Seiten. Dingsen 40 und Dingsen 50. Oder Dingsen 60? Ach, egal. Also jedenfalls ist Verfassungsbeschwerde eingeworfen worden, weil die Jahresfrist da ist. Ne? Das Ding ist schließlich vor ziemlich genau einem Jahr offiziell veröffentlicht im Bundesgesetzblatt und damit in Kraft getreten. Und entsprechend musste jetzt, um die Terminpflicht, den Terminrahmen wahren zu können, musste jetzt eine Verfassungsbeschwerde eingeworfen werden. Was sie versucht hatten, ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, das wäre ihnen nicht gelungen, noch einen ISP zu finden, der ja nach dem Gesetz eigentlich verpflichtet ist, Zensurinfrastruktur bereitzuhalten. Weil das Schreiben vom Bundesexekutiven Innenministerium an das Bundesexekutive Kriminelle Amt hat ja keine Auswirkungen auf Provider. Also nach dem Wortlaut des Gesetzes hat jeder Provider mit mehr als 10.000 Kunden eine Zensurinfrastruktur bereitzuhalten für den Fall, dass mal eine Zensurliste über den Zaun kommt. Ja, aber ich glaube, da haben sie keinen Provider gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie sie die Betroffenheit argumentieren. Ich kenne auch die Verfassungsbeschwerde nicht. Es wäre schon interessant, weil das ist der Punkt, an dem das BVFG aus formalen Gründen das Ding noch scheitern lassen kann. Wenn sie das an der Ecke nicht scheitern lassen, steht zu hoffen, dass dann auch eine Entscheidung rauskommt, die im Wesentlichen hoffentlich darauf hinausläuft, dieses Gesetz so verfassungswidrig, dass es sofort sich in eine raue Rauchwolke auflöst. Ja, weil dann ist auch völlig irrelevant, was ein Terrorminister meinte, dann ist auch völlig irrelevant, was sie in irgendwelchen Koalitionsvereinbarungen vereinbart haben. Ein offensichtlich verfassungswidriges Gesetz, und da gab es genügend Ansatzpunkte, warum das Gesetz verfassungswidrig ist. Alleine die Tatsache, dass der Bund keine Regelungskompetenz über Internet hat, Ne, Strafverfolgung im Internet, das ist Aufgabe der Länder. Oder Internetmedien allgemein, da haben die nicht, die hat der Bund nicht zu suchen. Dann war die Geschichte mit, was war denn das nächste? Erstmal, der Bund ist nicht zuständig, dann ist das Zeug offensichtlich missbrauchbar. Dann ist noch die Geschichte, die Taus versucht hatte, wo ich auch nicht weiß, wie es da dem Organstreitverfahren geht. So frei nach dem Motto, da wäre zu viel geändert worden zwischen erster und zweiter Lesung, als dass das noch als durchgängiges Verfahren gelten könne. Keine Ahnung. Kann man zumindest mal argumentieren, versuchen. Von daher mal gucken. Also ich hoffe drauf, dass das BVFG da jetzt nicht über irgendwelche Formalien diese Beschwerde abbügelt, sondern die zur Entscheidung annimmt, genauso wie ja die Bundestagswahl 2009 das Bundesverfassungsgericht noch befassen wird. Da hat ja die Partei sich gegen beschwert und das BVFG hat die Beschwerde zur Entscheidung angenommen. Was noch nicht heißt, dass sie der stattgeben wird, aber zumindest wird es eine Entscheidung geben. Können wir mal gucken. Die geregelte Materie betreffe ausschließlich den Bereich des Polizei- und Sicherheitsrechts und falle damit in die Zuständigkeit der Bundesländer. Außerdem sei das Gesetzgebungsverfahren formal fehlerhaft gewesen. Des Weiteren verstoße das Gesetz nach Meinung der Beschwerdeführer gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es sei in seiner konkreten Ausgestaltung nicht geeignet, tatsächlich den Zugang zu Websites mit kinderpornografischen Inhalten zu erschweren. Das Zugangserschwerungsgesetz sei nicht erforderlich, weil Löschen statt Sperren funktioniere. Das Gesetz etabliere eine Präventivzensur und verstoße damit gegen das in Artikel 5 Grundgesetz verankerte Zensurverbot, schreibt Heise. Oder anders ausgedrückt, wenn sie auch nur ein einziges von den Argumenten kaufen, die Richter, dann ist dieses Gesetz eigentlich, kann es nur noch kassiert werden. Na, also was mir halt nicht klar ist, ist, ob diese formale Betroffenheitshürde da nicht zu hoch liegen könnte. Na, weil das Gesetz wird ja offiziell nicht umgesetzt mit einem, drücken wir es mal vorsichtig aus, sehr bedenklichen Verfahren. Da schreibt die Exekutive Innenministerium an die Exekutive BKA, so frei nach dem Motto, das Gesetz, das habt ihr gefälligst so zu interpretieren, das steht zwar in dem Gesetz nicht drin und das lässt sich aus dem Gesetz auch nicht, auch nur ansatzweise herleiten, aber das ist ja egal. Na, weil eigentlich hat das Innenministerium sich an die Gesetze zu halten, das Bundeskriminelle Amt auch. Wenn jetzt das Innenministerium dem Bundeskriminellen Amt schreibt, so im Wesentlichen haltet euch nicht an dieses Gesetz, dann ist das schon bedenklich. Aber ja, das habe ich damals vor einem Jahr auch schon mehr als ausführlich ausgeführt. Von daher verweise ich da einfach mal in die ungefähre Richtung, von da gab es bestimmt einen Podcast von. So, dann ist der Libyen, wo ich immer noch nicht weiß, warum wir in Deutschland das Libyen schreiben und überall sonst ist Libyen geschrieben wird. Aber egal, also Libyen ist irgendwie diese Woche die angebliche Internetabschaltung der Woche. Weil angeblich soll das Internet da aus sein. Unangeblich wohl irgendwie nur massiv eingeschränkt. Dann gab es Schüsse auf Demonstranten. Also da ist genau das passiert, was in Ägypten nicht passiert ist, zum Glück. Nämlich der Gaddafi ist durchgedreht und hat sein Militär, seine Soldaten, seine Polizei auf die Demonstranten losgelassen. Und die haben mit erstmal nur Pistolen oder was weiß ich nicht auf Demonstranten geschossen, dann sollen sie auch mit Bomben geschmissen haben. Das wiederum ist bezeugt dadurch, dass es zwei Bomberpiloten gibt, die abgehauen sind und in Malta gelandet sind mit ihren Fliegern. Davon wiederum gibt es auch Fotos. Und die haben halt gesagt, ja, sie hätten den Befehl bekommen, sie hätten die Bürger da unten bombardieren sollen und das wollten sie nicht und sind deswegen weggeflogen. So. Na, also Gaddafi ist jetzt völlig durchgedreht. Völlig abgetreten, der Kerl. Übrigens gab es eine Meldung in der Welt. Die deutsche Justiz ermittelt gegen Polizistin, Bundeswehrangehörige und Spezialistin mit GSG-9-Hintergrund. Mehr als 30 Staatsschützer sollen auf eigene Rechnung illegal Sicherheitskräfte in Libyen bei der Terrorbekämpfung geschult haben. Dafür hätten sie in Einzelfällen bis zu 15.000 Euro kassiert. Oder ein bisschen anders formuliert, da sind die Leute, die da jetzt Leute, die Demonstranten umbringen, sind trainiert worden von deutschen Polizisten. Aha, ja, schön. Na, und ermittelt wird ja eigentlich auch nur, weil die halt nicht mit offiziellem Staatsauftrag da unterwegs waren. Ich muss auf den Akku achten, nicht, dass der hier komplett alle geht. So, dann hat Gaddafis Sohn eine Rede gehalten. Und zwar Reformen angekündigt. Das Parlament wird heute zusammenkommen. Das ist vom 21. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was das für ein Wochentag war. Egal. Das Parlament wird heute zusammenkommen und über eine Reihe von Veränderungen beraten, erklärte der Sohn des Machthafers Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, im staatlichen Fernsehen. Man sei bereit, einige Restriktionen aufzuheben und eine Diskussion über eine Verfassung zu beginnen. Außerdem bot er die Änderung einiger Gesetze an, darunter das Strafrecht und die Reglementierung der Medien. Der Präsidentensohn warnte vor einem Bürgerkrieg. Der Ölreichtum des Landes stehe auf dem Spiel, na, weil das ist der einzige Grund, warum Deutschland nicht sofort tätig geworden ist. Wir beziehen eine größere Menge Öl von da. Oder anders ausgedrückt. Wenn Merkel sich jetzt auch wieder auf ihren fetten Arsch setzt und genau gar nichts tut, dann darf man vermuten, dass das vielleicht daran liegt, dass sie persönliche Interessen daran hat, dass der Gaddafi da schön weitermacht. Ja, keine weiteren Fragen. Ja, und die Opferzahlen, die seien total übertrieben. Tritra, bla, Fasel. Ja, habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es die Montagseskalation, weil die Gewalt nämlich eskaliert. Für Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi wird es eng. Das Land versinkt in Chaos und Gewalt. In Tripolis und weiteren Städten sind die Proteste eskaliert. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Regimegegnern sollen heute mehr als 60 Menschen getötet worden sein. Das Parlamentsgebäude brannte nieder. Die Stadt Benghazi fiel an die Gaddafi-Gegner. Nach Schätzungen sollen insgesamt an den 5 Protesttagen 400 Menschen ums Leben gekommen sein. Die EU-Außenminister verurteilten bei einem Treffen in Brüssel die blutige Gewalt gegen die Demonstranten. Du. Ja, und irgendwie, wie war das? Deutschland schickt da jetzt auch Kriegsschiffe in die Gegend, wo Pfeffer dann draus macht, naja, da geht's ja gar nicht darum, irgendwie dem Gaddafi in den Hintern zu treten. Nein, es geht darum, Flüchtlingen in den Hintern zu treten, weil wir wollen doch verhindern, dass hier Flüchtlinge herkommen. Wo kämen wir denn auch hin, wenn Leute aus Kriegsgebieten fliehen? Das geht ja mal gar nicht. So, am Dienstag soll er dann seine Luftwaffe zum Bombenwerfen auf die Demonstranten geschickt haben, aber stattdessen desertierten die Piloten in ihren Flieger nach Malta. Und von denen gibt es halt auch Fotos, wie gesagt. Also, ja, da gibt es zumindest Fotos von Flugzeugen, die angeblich aus Libyen abgehauen sein sollen. Mit Leuten drinnen natürlich. So, dann hat er rumgebrüllt. Ein vor Wut schreiender Muammar al-Gaddafi hat in einer Fernsehansprache den von seinen Gegnern geforderten Rücktritt abgelehnt. Vorher gab es noch die Geschichte, wo er irgendwie ein 22-Sekunden-Interview gehalten hat. Da ist er irgendwie aufgetaucht, jemand hält ihm ein Mikro hin, er hält über sich einen Regenschirm und faselt mal eben kurz was. Ich bin noch in Tripolis. So, und jetzt gehe ich wieder. Ich muss noch meine Drogen einwerfen. Das hat er dann nicht gesagt, aber die Vermutung liegt nahe. Jedenfalls hat er da also am Dienstag rumgebrüllt. Ich bin kein Präsident, der zurücktreten kann, sagte er. Ich werde als Märtyrer sterben, wie meine Großväter. Gleichzeitig versuchte er, die Bürger seines Landes doch noch auf seine Seite zu ziehen. Zu dem Aufstand, sagte er, eine kleine Gruppe von jungen Leuten, denen man Tabletten gegeben habe, attackierten die Polizeiwachen. Diese Leute seien krank. Also mein Eindruck nach den paar Sekunden, die ich von dem Video gesehen habe, war, also Tabletten kommt hin, aber nicht bei den Demonstranten, also nicht zwingend jedenfalls. Ich habe da so eher die dumpfe Vermutung, der Herr Gaddafi selber könnte die eine oder andere Tablette genommen haben. Aber ja. So, dann ist der Innenminister... Nach dem Justizminister und mehreren Diplomaten hat nun auch der Innenminister seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wie der Fernsehsender Al Jazeera berichtet, ist Abdul Fattah Yunis zur Opposition übergelaufen. Außerdem forderte er die Armee auf, sich den Protesten anzuschließen. Gaddafi will aber an seiner Macht festhalten. Bliblablub. Na, oder anders ausgedrückt, dem ist jetzt auch noch der Innenminister abhanden gekommen, der dann gleich zur Opposition gewechselt ist. Na, also Gaddafi sitzt da ziemlich alleine. So. Das dazu. Dann gibt es das Palästiveto. Das habe ich bei Fefe gefunden. Change, we can believe in. Die Palästinenser haben sich nicht von Obama breitschlagen lassen und bestanden auf einer UNO-Resolution gegen Israels Siedlungsbau. Na, was macht Obama, Herr Kleingeld, an das wir glauben können? Naja, Herr Obama wirft im UN-Sicherheitsrat ein Veto ein, wie auch die ganzen anderen US-Präsidenten vor ihm. Na, oder anders ausgedrückt, Obama macht sich so ein bisschen lächerlich. So ein Hundefieder rumbellt, könnte man es ja auch einfach mal anleihen. So, Neues von unserer Regierung. Da soll es irgendwie ein Ärztegesetz geben, was da geplant ist und wo die Einigung näher rücken soll. Beim geplanten Gesetz gegen den Ärztemangel in ländlichen Regionen in Deutschland rückt eine Einigung zwischen Bund und Ländern näher. Hessens Sozialminister Stefan Grüttner sagte der dpa, er gehe von einer gemeinsamen Lösung aus. Die Landesminister kommen Anfang April mit Bundesminister Philipp Rücktritt L. Rösler in Berlin zusammen im Gespräch ist, dass die Länder künftig stärker bei der Verteilung der Ärzte in Deutschland mitwirken sollen. Fällt irgendwie in die Kategorie, ja, blub, Ankündigung. Aber ja, ich dachte mir, huch, ein Gesetz, von dem ich nichts mitgekriegt habe, nehmen wir mal mit. Dann ist der Unionsfraktionschef Kauder übrigens gegen eine Aufnahme tunesischer Flüchtlinge, weil dies werde nur noch mehr Tunesier veranlassen, in ihre Heimat den Rücken zu kehren, schreibt Kauder in einem Gastbeitrag für Blöd am Sonntag. Daran könne niemand ein Interesse haben, zumal so auch der Aufbau der Demokratie in dem nordafrikanischen Land behindert werde. Da frage ich mich schon, was rauchen die Pfeifen? Na, da gibt es Leute, die sagen, okay, also hier mit Leben, das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch auf absehbare Zeit nicht. Ist ja nicht so, als würden die einfach mal da ausreisen, weil denen gerade danach ist. Na, und sich dann hinzustellen und zu sagen, na, aber bleibt da mal. Na, also de Maizière hat das dann auch irgendwie ein paar Tage später noch gemacht. So, ja, bleibt mal alle weg, weil wir wollen euch nicht. Weil mit Menschenrechten haben wir das hier nicht so. Na. Am Samstag gab es dann noch die Außenspezialisten, na, weil unsere Regierung hat nämlich auch Polizeispitzel ins Ausland geschickt. Na, also nicht nur, dass wir irgendwie Spitzel aus dem Ausland hier importiert haben. Nein, wir haben auch selber Pfeifen ins Ausland verschickt. Das ist nämlich im Zweifelsfall dafür gut, dass die jeweilige Regierung ihre Hände in Unschuld waschen kann. Nein, da wussten wir nichts von und da haben wir gar nichts mit zu tun. Ja, und da ging es um eine Geschichte, wo 2005 zum G8-Gipfel Spezialisten in Schottland eingesetzt wurden. Frage ich mich, was hat das eigentlich noch mit Rechtsstaat zu tun? Na, wenn man sich doch hier hinstellt und einen von, ja, aber die DDR war ein Unrechtsstaat, weil die so viele Spitzel hatten, argumentiert, dann wird das langsam dünn. Na, also so die kognitive Dissonanz zwischen, ja, aber die Spitzel waren böse, unsere Spitzel sind gut. Warum? So, dann hatte die Bundesregierung, die ist dann schwer besorgt über die Informationspolitik offizieller Stellen rund um das transatlantische SWIFT-Abkommen, hatte ich in Teil 1 schon mal, aber die derzeitige Praxis, Fragen auszuweichen oder sie unbeantwortet zu lassen, lasse die Skepsis und das Misstrauen gegenüber dem Vertrag zum Bankendatentransfer weiter wachsen, schreibt die deutsche Delegation des EU-Rates an die zuständigen Ausschüsse des Gremiums, den Mitgliedstaaten in Brüssel. Damit falle auch ein Schatten auf die Verhandlungen für ein EU-System für die Auswertung von Überweisungsinformationen zur Terrorismusbekämpfung, heißt es in dem Brief von Anfang Februar weiter, den die britische Bürgerrechtsorganisation Statewatch jetzt veröffentlicht hat. Na, oder anders ausgedrückt, den EU-Parlamentariern fällt auf, dass übrigens bei SWIFT irgendwie niemand irgendwas sagen will, was da eigentlich abgeht. Nachdem ja bekannt wurde, dass auch innereuropäische Überweisungen genauso über genau dasselbe System laufen und damit die Daten auch mutmaßlich komplett in den USA gehostet werden können. Oder zumindest landen. Ne? Aber ja. Welch ein Zufall. Dann ist Merkel desinformiert, Merkel von Ahmadinejad-Treffen vorher nicht informiert, na, weil Außenbrülle-Ministerwelle ist dahin gefahren, um die Blöderlisten abzuholen, die dummen Pfeifen, die ohne Journalistenvisum eingereist sind, um da den, was war's, Sohn von der zum Tode verurteilten Bla Ashtiani zu interviewen. Nun ist dummerweise Iran da nicht so freundlich. Wer ohne Journalistenvisum einreist und Journalist sein will, kriegt halt Ärger. Und völlig überraschend haben die Ärger gekriegt. Sind dann, was waren es, 134 Tage festgehalten worden im Gefängnis. Ja, so fucking what? Na, also ich meine, mir fällt dazu nur ein Jahr selber Schuld. Wenn ihr zu dämlich seid, euch an die Regeln zu halten. Na, und das hat auch irgendwie, habe ich nie irgendwo gesehen, dass jemand mal zugegeben hat, ja, die haben die örtlichen Gesetze verletzt. Nein, es hieß dann immer nur, die bösen Iraner, die halten die armen Journalisten fest. Ja, die armen Journalisten haben da selber die Verantwortung. Wenn sie erwachsen und volljährig sein wollen, dann haben sie gefälligst auch für ihre Missetaten gerade zu stehen. Und wenn sie sich nicht an Gesetze halten, dann halten sie sich nicht an Gesetze, ja, dann so fucking what. Na, und blöd ist dann auch nicht tätig geworden, um die da rauszuholen. Und jedenfalls ist also bei der Gelegenheit hat dann das iranische Außenministerium dafür gesorgt, ja, 11 Uhr, das iranische Außenministerium hat dann dafür gesorgt, dass Westerbrülle dann angeflogen kommt, sie sich dann mal mit dem zeigen können, na, weil offiziell haben wir ja mit dem Iran gar nichts zu tun, weil das ist ja voll die Unrechtsregierung. Und die Gelegenheit haben sie jetzt beim Schopf ergriffen und Merkel wusste da vorher nichts von. Ja, ach, armes Ferkel. Na, gab es die Meldung, dass die Bankenrettung übrigens die öffentliche Verschuldung in Deutschland auf einen Rekordstand von fast 2 Billionen Euro getrieben hat. Ende vergangenen Jahres hatten die öffentlichen Haushalte 1.998,8 Milliarden Euro Schulden, eine Steigerung von 18%. Und übrigens, fürs Jahr 2010 reißt Deutschland den Stabilitätspakt, den Euro-Stabilitätspakt. Stimmrechtsentzug, Stimmrechtsentzug. Ach nee, doch nicht, sind wir ja selber. Ja? Also dafür ist Geld da, Bankenrettung. So, dann hat die Bundesregierung beschlossen, dass ein nationales Küberabwehrzentrum kommen soll. Die hat dann nämlich das Küberabwehrzentrum gebilligt. Sieht nach Angaben des Innenministeriums die Gründung eines speziellen Zentrums vor. Es soll im Fall eines Angriffs aus dem Netz die Situation analysieren und den zuständigen Behörden Empfehlungen geben. Federführend für dieses nationale Küberabwehrzentrum ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Gab es am Mittwochmittag die Meldung. Und ich frage mich, meint ihr die Bundeswanze? Meint ihr die vorratsunabhängige Vorratsverdächtigung? Oder was meinen die gerade mal? Na, weil solange die Bundesregierung selber Vollüberwachung von Bürgern verlangt, haben die mit irgendwelchem Cyberschwafel mal besser die Fresse zu halten. Na, unglaubwürdig ist ja gar nichts dagegen. Immerhin haben sie jetzt auch Dumail beschlossen, mit ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber ja, dann ist auch bei Lindner aufgefallen, dass das mit der Hotelsubvention irgendwie ganz schlecht argumentiert ist. Und Lindner hat dann zugegeben, ja, wenn wir dann mal die Mehrwertsteuer tatsächlich reformieren, so ungefähr in 10 Jahren, dann könne man ja auch nochmal drüber nachdenken, die Hotelsubventionen wegzunehmen. Ne? Hotelsubventionen kurz nach Regierungsantritt, nämlich zum 01.01.2010 in Kraft getreten, dass bei Hotelübernachtungen nur noch ein Mehrwertsteuersatz von ermäßigten 7% zu zahlen wäre, weil Hotelübernachtungen sind ja so lebensnotwendig. Na, turns out, ja, also wenn man an der Mehrwertsteuer schon rumreformieren will, dann sollte man bei dieser Subvention besser mal aufpassen, dass die nicht versehentlich noch im Gesetz drinnen bleibt, weil man sich nämlich schlicht und ergreifend unglaubwürdig macht. Und das ist jetzt also auch Lindner aufgefallen worden, dem Generalsekretär der FDP. So, Neues von den Banken. Die Commerzboni, die teilverstaatlichte Commerzbank, will nämlich ihren Managern fürs Jahr 2010 Boni zahlen. Vorstandsmitglied Sieber sagte der Wirtschaftswoche, das Institut sei als Arbeitgeber verpflichtet, außergewöhnliche Leistungen fair zu vergüten. Dem Vernehmen nach liegt der Gesamtwert der Sondervergütung im unteren dreistelligen Millionenbereich. Ein Sprecher der Commerzbank, ja 400 war glaube ich irgendwie die Zahl. Ein Sprecher der Commerzbank betonte, die Bonuszahlungen seien mit der Bundesregierung abgesprochen. Aber die Staatssubvention, da können sie nicht mal mehr Zinsen für zahlen, war so der letzte Stand. Na? Oder anders ausgedrückt, wenn ihr Geld habt, um das irgendwelchen Bankmanagern von einer Bad Bank in den Arsch zu blasen, dann geht es euch offensichtlich gut genug. Dann verlange ich als Steuerzahler, dass ihr sofort sämtliche Staatssubventionen sofort zurückzahlt. Aber mal ein bisschen zackig. Und wenn dann noch Geld übrig ist, bitte sehr. Dann seid ihr ja wieder eine Privatbank. Dann könnt ihr euch da gerne von eurem dann noch übrig gebliebenen Vermögen bedienen. Wie, dann ist nichts mehr übrig. Ja, das tut mir leid. Und am Mittwoch haben sie dann angekündigt, dass sie jetzt dann doch mal einen Teil der staatlichen Hilfsgelder zurückzahlen wollen. Und so ein ganz kleines bisschen vielleicht. Ja, also, oder anders ausgedrückt, bei dem Tempo sieht das danach aus, dass sie irgendwie frühestens in 10 Jahren oder so fertig sind. Aber ja, wir haben es ja. Dann war letzten Sonntag hier Wahl. Hatte ich irgendwie gar nicht groß vorher angekündigt, aber ja, hier war Wahl. Und völlig unerwartet ist die christlich zensierende Vollidiotenpartei aber sowas von abgestürzt. Nämlich irgendwie von Dingsen 40% auf Dingsen 20% haben sie Dingsen 20% verloren. Also sie haben ihre Stimmanteile halbiert. Und die absolute Mehrheit ging ganz knapp an die SPD. Also mit irgendwie 48 oder so Prozent. Das Putzige hier ist ja, das lustige Wahlsystem hat ja dann nicht so wie irgendwie ganz klassisch eine Stimme pro Partei, eine Stimme pro Kandidat. Nein, man hat 5 Stimmen und die kann man über Listen und Kandidaten kumulieren, panaschieren und das macht die Sache total übersichtlich. Ich meine, gut, ich fand das jetzt zum Ausfüllen nicht so spannend, aber immerhin. Und ja, das hat dann halt bis irgendwie Mittwoch oder Donnerstag gedauert, bis dann offizielle Wahlergebnisse hinten runterfallen konnten. Weil das ist ja auch echt kompliziert, den Quatsch auszuzählen. Da hätten wir ja mal Wahlcomputer brauchen können. Ja, also ja, die CDU hat jedenfalls einen klaren Tritt in die Eingeweide bekommen. Und der Ahlhaus hat sich dann auch hingestellt und hat dann noch am selben Abend verkündet, ja, die bösen Grünen sind schuld. Warum die bösen Grünen, die sämtliches Wahlprogramm aus dem Fenster getreten haben, als sie mit der CDU regiert haben, überhaupt Stimmen bekommen haben, sogar mehr als vorher, ist mir völlig schleierhaft. Aber, also ich habe sie nicht gewählt. So, dann gab es Harzgeschacher. Hieß es am Sonntag, eine Lösung sei möglich, indem man nämlich in 2 Schritten die Hartz-IV-Sätze erhöhen würde, nämlich erst um 5 und dann um 3. Was dann irgendwie wieder die Frage aufwirft, inwiefern hält das sich an das Transparenzgebot des Bundesverfassungsgerichtsurteils? Ja, also die 5 Euro, da könnte man ja noch argumentieren, ja, das haben wir aber so erwürfelt. Aber wo kommen dann die 3 her? Ja, warum sollte der Regelbedarf ohne Inflationsanpassung plötzlich ein Jahr später 3 Euro höher sein? Also das leuchtet mir nicht ein. Da habe ich auch nirgendwo eine Begründung für gelesen oder anders gedacht, das Ganze ist Parteiengeschacher gewesen. Weil die Bimbis-Regierung gesagt hat, nein, also 8 Euro, das wäre 500 Millionen zu teuer. Und von 500 Millionen kann man ja schon fast eine halbe Bank retten. Hat dann die SPD sich über den Tisch ziehen lassen, beziehungsweise mitgemacht. Die Grünen sind dann, als klar wurde, dass dieses 2-Stufen-Modell wohl wird, sind die Grünen einfach abgehauen, haben gesagt, nee, also da wollen sie nicht mitmachen. Die Linken waren putzigerweise gar nicht mit am Tisch. Das heißt, die Linken sind mal wieder die Einzigen, die sich hinstellen können und sagen können, ja, also mit uns, wir hätten das nicht mitgemacht. Ja, Jungs, Mädels, Vollidioten, wenn's ihr die Linke nicht mitspielen lasst, können die sich weiterhin hinstellen und als Moral High Ground rumtönen. Na, ihr müsst denen schon eine Chance geben, dass sie sich selber in den Dreck reinziehen. Aber also die Grünen sind dann jedenfalls gegangen. Ist eine Meldung von Sonntag 23.06 Uhr. Und dann habe ich, ach, da steht gar keine Zeit dran. Also Montag war dann jeweils die Einigung im Kasten. Mit großem Buhai und in 2 Schritten und bla und Fasel. Die Vermutung liegt nahe, dass das Ganze massiv verfassungswidrig ist, weil es nämlich immer noch völlig intransparent ist. Aber hey... So, dann gab es nämlich auch Kritik. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert nämlich diesen Kompromiss. Der Regelsatz sei weder bedarfsgerecht noch verfassungsgemäß. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider sprach, Zitat, von der erbärmlichsten Farce in der deutschen Sozialpolitik. Bund und Länder hatten sich heute noch mit anderem Trellali. Ja, also, stimmt schon. Da hat er recht. Erbärmliche Farce. Aber, ich meine, was erwartet er? Die SPD hat den Scheiß damals in extrem untransparent haben wollen. Die christlich zensierenden Vollidioten wollten den Scheiß auch haben. Also von daher überrascht mich nicht. Dann hat die Bimbis-Agentur schon verkündet, ja, aber mehr Geld, das wird es ja dann frühestens im April geben. Wo kämen wir denn auch hin, wenn wir jetzt irgendwie auf dem kurzen Dienstweg das Geld schon mal anweisen würden? Oder vielleicht schon mal hingehen würden und sagen würden, okay, für die pünktliche Zahlung Ende März wird es zu spät. Deswegen bereiten wir dann schon mal vor, dass wir das Geld dann schon mal zusätzlich überweisen. Plus die spannende Frage, wenn sie dann 3 Monate nachträglich überweisen, sind es ja 15 Euro. 15 Euro Mehreinnahmen. Mensch, da muss aber der Hartz-IV-Regelsatz dann entsprechend im April gekürzt werden, weil also nur 15 Euro zusätzliche Einnahmen, das sind ja Einnahmen, die müssen sofort abgehen wieder von. Ja? Also es würde mich nicht überraschen, wenn irgendjemand dieses Spiel versucht. Ich habe da jetzt noch nichts von gehört, aber es würde mich nicht überraschen. Vorsichtig formuliert. So, dann ist das Bildungspäckchen, das soll angeblich dann auch sofort, sollen da Leistungen zur Verfügung stehen, weil man ja von 10 Euro pro Kind pro Monat sowohl ein warmes Mittagessen jeden Tag als auch Sportvereinen und Hobbys und was nicht alles noch finanzieren, wie kann man nicht? Ja, schade. Mehr gibt's nämlich nicht. So, und der Vermittlungsausschuss, der hat dann über den Kompromiss beraten. Da hieß es noch, wahrscheinlich wird das Gesamtpaket gebilligt am Dienstag. Und es ist jetzt also jedenfalls damit zu rechnen, dass da eine Klage kommt. Also auch Seehofer ist davon ausgegangen. Aber er ging ja davon aus, das sei jetzt irgendwie verfassungskonform. Also mit einer Klage rechne ich auch. Damit, dass es verfassungskonform ist, rechne ich nicht. Na, weil eine verfassungskonforme Auslegung hätte mit einem Warenkorb arbeiten müssen. Und Leute, die mit einem Warenkorb gearbeitet haben, sind auch in der Größenordnung jenseits 500 Euro wieder rausgekommen. Als Bedarf. Und dann ist aber völlig überraschend, in der Nacht zu Mittwoch ist die Einigung doch glatt nochmal gescheitert wegen Finanzierung des Bildungspakets, wo irgendwie die Kommunen, die Kommunalfinanzierung nicht klar war. Und da ist das ganze Ding dann jedenfalls nochmal so irgendwie auf der Zielgerade einmal gegen die Wand geknallt. Huch! Ja, also das Märchen von, das wäre jetzt die fertige Einigung und genau das kommt dann. So war dann erstmal nichts. Gut, sie haben sich dann ein Stückchen später doch noch drauf einigen können. Haben dann irgendwie, der Bund legt nochmal Geld drauf. Dann war das Ding doch gegessen. Übrigens hat dann das Bundessozialgericht in Kassel entschieden, Fernsehgeräte gehören nicht zur Erstausstattung einer Wohnung. Die Jobcenter müssten lediglich Gegenstände bezahlen, für die eine geordnete Haushaltsführung und ein an den herrschenden Lebensgewohnheiten orientiertes Wohnen erforderlich sein. Ja, Computer gehören da nicht zu, Fernseher auch nicht, ja, was wollt ihr? Na, Verhütung gibt's auch nicht, das heißt, die Leute können dann auch nicht ihre Zeit mit Rumvögeln verbringen. Also, was soll das werden, wenn's fertig ist? Ha? Menschenwürdiges Überleben geht jedenfalls anders. Also ich weiß auch nicht. Dann gab es noch eine Meldung einer versehentlichen Durchsuchung. Nämlich am letzten Wochenende war ja ein großes Nazi-Auflauf-Buhai. Und da gab es dann entsprechende Nazi-Gegner, die entsprechende Gegendemonstrationen gemacht haben. Nicht nur, dass da dann Wasserwerfer damit aufgefallen sind, dass sie die Gegendemonstranten von der Straße putzen wollten. Bei minus 3 Grad fällt das dann schon in die Kategorie. Also wenn sich da jemand verletzt hätte, das wäre mindestens eine fahrlässige Körperverletzung, würde ich erwarten. Gegen jeden einzelnen der Polizisten, die auch nur in der Nähe gewesen sind. Dann gibt's auch ein schickes Video, wo man sieht, wie eine ganze Horde Nazis auf ein linkes Stadtteilzentrum einprügelt, Scheiben einschmeißt und wenn man dann guckt, so, ja, da wird wohl kein Polizist in der Nähe gewesen sein. Nö, die Polizisten, die saßen ganz entspannt in ihren Polizeiwagen und haben zugeguckt. Ja, und jedenfalls ist dann auch im Nachgang aufgefallen, dass die Polizei dann mal eben eine lustige Hausdurchsuchung gemacht hat. Da ging es ihnen eigentlich offiziell darum, dass sie irgendwie den Verein, wie hieß er doch gleich, steht hier nicht. Also jedenfalls den Verein, mit dem da diese ganzen Gegendemonstrationen organisiert wurden, wollten sie eigentlich offiziell durchsuchen, hatten einen Durchsuchungsbeschluss für eine andere Hausnummer dabei, haben dann lustig durchsucht, sind bei der Gelegenheit rein zufällig bei der Linkspartei noch mit reingewandert, haben da alles mitgenommen, was nicht bei drei verschwunden war, rein zufällig bei einem Rechtsanwalt, der in demselben Haus war, sind sie mutmaßlich auch noch rein. Und wenn da auch nur ein einziges Blatt aus einer einzigen Akte fehlt, erwarte ich, dass das Landeskriminelle Amt Sachsen ein Problem kriegt. Und jeder einzelne der Polizisten, die mitgemacht haben, weil also mit einem Durchsuchungsbeschluss für eine andere Hausnummer bewaffnet für nur einen Verein, den sie durchsuchen sollen, einfach mal alles, was in einem Haus drin ist, durchsuchen zu wollen, das geht mal gar nicht. Na, Rechtsstaat gehört sich nicht. So, dann gab es noch, das Bundesverfassungsgericht hat beschieden, dass man übrigens auf Flughäfen demonstrieren darf. Ging es um den Frankfurt am Mainer Flughafen, weil der ist zu nicht unwesentlichen Teilen immer noch ein Staatsbesitz. Und die können zwar so tun, als wäre das alles privat, aber damit können sie die Grundrechtsberechtigungen der Bürger trotzdem nicht wegkrümeln. Sie müssten das Zeug dann schon komplett verkaufen. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es Musik aus Öhendorf, nämlich vom Öhendorf Sonntag 14.24 Uhr. Shore Patrol mit dem Titel Bad Boy, 3 Minuten 33 lang. Gefolgt vom Querschen-Redenschreiber aus der Quersendung vom 3. Februar. Ja, das war noch bevor Mubarak zurückgetreten ist. Und ja, da ist was dran. So wie eigentlich jedes Mal, wenn da ich mir Zitat aus Quer raushole. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren bekommen zu können. Ich hoffe doch, es drückt nicht. Und wenn euch hier Meldungen aufgefallen sind, die totaler Blödfug waren, falsch waren, gefehlt haben, zu viel waren, wie auch immer. Oder ihr mir einfach irgendwelche Lobeshymnen zukommen lassen wollt. Fühlt euch eingeladen, mich mit E-Mails zu bombardieren, mit Kommentaren im Blog oder mit Tweets. Oder, keine Ahnung, womit könnt ihr mich noch bombardieren? Nichts Unangenehmes, wenn es geht. Ich stehe nicht so auf unangenehme Bombardierung. Wo ihr mich finden könnt, ist zum Beispiel bei Twitter als Kompott. Kompi-Blog reagiere ich auch drauf, also wenn ich da mal reagieren will. So, und jetzt wünsche ich euch jedenfalls erstmal viel Spaß mit Bad Boy von Shaw Patrol und dem Redenschreiber von Quer und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
On a much lighter note, this next one we call Bad Holly. No history, no explanation, just a good bit of old-fashioned fun. With the rock guitar. Okay, Bad Holly.
So geht es einem, wenn man die in Sonntagsreden verkündeten Ideale ernst nimmt. Das haben ja auch die Ägypter diese Woche getan. Vielleicht haben die Menschen dort Fernsehen geschaut und da die Vertreter der EU und Amerikas gehört, die immer gesagt haben, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, überhaupt Freiheit, Menschenrechte. Und da haben die sich gedacht, das probieren wir jetzt einfach einmal aus. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Wissen Sie, das nervt mich. Was nervt Sie? Also ich schreibe diese Reden, über die Sie da gerade gesprochen haben. Festreden aller Art zum Tag der Frauen, Menschenrechte, Behinderten, Alten, zum Tag des Rotpiroles, was Sie wollen. Für Politiker und Staatsoberhäupter aller Parteien europaweit. Ja, und was nervt Sie dann? Da müsste es doch begeistert sein. Wenn Ihre Worte jetzt endlich Erfolg bringen, die Menschen sind inspiriert auf der Straße. Sie fordern ihre Rechte ein. Die fordern ihre... Sie sind mir vielleicht ein Witzbold. Solche Reden schreibt man doch deswegen, damit keiner zuhört. Deswegen sind Sie auch so langweilig. Die soll doch keiner ernst nehmen. Und auch Sie nicht, Sie Idiot. Und jetzt auch noch der Araber. Ach, es ist zum Kotzen. Wieso? Die wollen einfach Freiheit. Oh, die wollen einfach Freiheit. Das ist schlicht, das gefällt mir. Nur sollen die ihre Freiheit eben nicht selbst erkämpfen, sondern wenn überhaupt von uns geschenkt bekommen, weil wir ihnen dann gleich auch noch unser Wirtschaftssystem mitschenken können. Ja bitte, es geht doch um Menschenrechte. Es geht doch um... Also das, was da gerade in Kairo passiert, das kann Sie nicht freuen. So naiv können Sie nicht sein. Das ist Mord und Totschlag freilich nicht, aber dass die Menschen Freiheit haben wollen? Menschen? Wenn es Millionen Ägyptern besser geht und die anständig verdienen, meinen Sie, sie bekommen dann noch einen Urlaub in Hurghada, eine Woche für 299 Euro? Das geht nur, wenn die bettelarm sind. Aber es geht doch nicht um Urlaub. Ja, was wollen denn sonst noch von den Ägyptern? Ich meine, die haben ja nichts. Pyramiden und rotes Meer, kaum Öl, kaum Gas, kein gar nichts. Und jetzt bringt dieses Volk da unsere ganze schöne Stabilität durcheinander. Bitte? Ja, unter Mubarak war ja alles unten Butter, stabil. Deswegen habe ich doch den Westerwelle kürzlich aufgeschrieben. Er soll sagen, Mubarak wäre ein weiser Politiker. Wie habe ich das nochmal formuliert? Ich habe ihn sagen lassen, ein Mann mit enormer Erfahrung, großer Weisheit, die Zukunft fest im Blick. Da ist der Mubarak ein Diktator. Ja, das weiß der Westerwelle auch. Aber das zu sagen, wäre eben gegen die Stabilität gewesen. Und, eine Sekunde bitte. Gott, ich muss weg. Ich muss der Frau Merkel eine Rede schreiben, in der sie erklärt, warum die Saudis keine Fundamentalisten, sondern unsere besten Freunde sind. Da geht es wirklich um Stabilität, nämlich um die Stabilität des Ölpreises. Und was noch? Ist vom Seehofer, der will was zum Jahr der Frau. Ach so, die Rede muss er vom Männerverein in Tunden haushalten, dann darf es auch lustig werden.